Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem so typischen Aprilsonntag. Wir hatten also schon richtige Graupelschauer und Schneeschauer, selbst in Stuttgart. Und jetzt ist Palmsonntag, der Beginn auch der Karwoche. Und ich freue mich, dass wir beisammen sein können. Ich möchte gleich die Abkündigungen sagen. Am 1. Mai ist keine Bibelstunde, da haben wir unseren Mutterhaustag. Und nächsten Sonntag gibt es nochmal Bibelstunde mit Schwester Brigitte am Ostersonntag. Und jetzt singen wir miteinander, es gibt bedingungslose Liebe. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche. Die steht in Johannes 3. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir singen noch einmal ein Lied. Jesus Christus starb für mich. Ich möchte ganz zu Anfang beten. Herr Jesus, und wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als der eine, der Lebendige. Und dass du für uns gestorben bist, damit auch wir leben können in Ewigkeit. Danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest in deinem Wort. Und so öffne unsere Ohren, öffne unser Herz. Lass uns verstehen, was du uns sagen willst. Danke für deine Gegenwart jetzt. Segne uns. Amen. Ja, mein Thema ist Worte Jesu, die die Welt verändern. Worte Jesu verändern die Welt. Haben Sie das schon gemerkt, dass Worte verändern können? Worte, die können Wunden schlagen, aber auch heilen. Sie können mutlos machen, aber auch aufrichten. Worte können auch töten und zu neuem Leben erwecken. Es hat sicher so mancher seine Erfahrung gemacht, auch mit Worten, die manchmal ein ganzes Leben prägen können. Worte verändern. Ja, und dann gibt es so besondere Worte, Abschiedsworte. Das sind Worte, die wir nicht lieben. Auch die Jünger mochten sie nicht. Es traf sie im Innersten und erschütterte sie zutiefst. Jesus sprach Abschiedsworte. Ja, er hatte wirklich Grund dazu. Mehr als 3 Jahre waren nun die Jünger mit ihm unterwegs gewesen. Sie hatten hinter sich die Brücken abgebrochen. Und nirgendwo in der Welt gab es Menschen, die in so einer totalen Verbindung standen wie diese Jünger zu ihrem Herrn. Und nun sagte ihr Meister ihnen so seltsame Worte. Er eröffnete ihnen, dass es einen Verräter in ihrer Mitte gäbe. Und wenn Sie den Bibeltext kennen, dann wissen Sie, jeder Jünger war betroffen. Jeder hat gedacht, bin ich's? Es gab kein schwarzes Schaf unter ihnen, wo man sofort sagen würde, natürlich, der ist's. Zutiefst erschüttert, einen Verräter. Dann sagte ihnen Jesus, dass er einen Weg gehen werde, auf dem sie ihm nicht folgen können. Wenn sie ihm nicht folgen können, dann bedeutete das Abschied, Trennung. Ja, und es sollten so dunkle Ereignisse kommen, die sogar einen Petrus, der ja ein Stück ihrer Anführer war oder der immer vorne dran stand, die Petrus dazu bringen würden, Jesus zu verleugnen. Konnte das sein? Dass Petrus seinen Herrn verleugnet? Und wir merken, der Glaube der Jünger war bedroht, erschüttert. Kennen wir das auch, dass unser Glaube erschüttert wird? Die Ratlosigkeit und das Erschrecken in unserer Welt nimmt immer mehr zu. Corona, wird das jemals enden? Dann der Krieg in der Ukraine, diese schrecklichen Bilder. Wie weit wird es Russland treiben, Putin treiben? Wird er den ganzen Westen angreifen? Wie wird China sich verhalten? Wird es weltweit einen Krieg geben? Und dann die Inflation, die immer mehr zunimmt. Das erschreckt. Das führt in Ratlosigkeit. Ja, auch unser Glaube ist bedroht und erschüttert. Und wir, wie auch die Jünger, merken, dass wir in uns selbst keinen Halt haben. Keinen Halt, alles Sichtbare, nur erschütternd. Alle Hoffnungen, die die Jünger hatten beim Einzug Jesu in Jerusalem, die brachen in wenigen Tagen zusammen. Alles war dunkel und unheimlich um sie herum. Aber Jesus lässt sie nicht allein. Er redet, er spricht mit ihnen. Er spricht Worte, die verändern. Er sagt diese Worte in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. In anderen Übersetzungen heißt es, werde nicht bestürzt, werde nicht erschüttert. Euer Herz erschrecke nicht. Und er nennt auch die einzige Hilfe. Es gibt nämlich Hilfe. Glaubet an Gott. Und in diese Stunde der Erschütterung ruft ihnen Jesus ein Wort zu, wie man so einem Ertrinkenden einen Rettungsring zuwirft. Glaubet. Glaubet. Und er weiß, es werden noch ganz andere Stunden der Erschütterung auf seine Jünger zukommen, dass sie denken, dass der Boden unter ihren Füßen wankt und auseinanderbricht. Aber dann werden sie erfahren, dass Glaube keine Leistung ist, sondern ein Gehaltensein, ein Hindurchgetragenwerden. Glaubet. Wir könnten auch übersetzen, vertrauet. Das ist nicht nur ein Befehl, sondern es ist ein letztes, rettendes Angebot. Merkwürdig, glaubet an Gott. Das sagte er ja seinen Jüngern, das sagte er zu Juden. Und er meint damit, glaubt an den Gott eurer Väter, Glaubt an den Gott, den Abraham, Jakob und auch Mose als Retter erfahren haben, der hindurchgeholfen hat, der ihnen einen Weg durchs Rote Meer bahnte, der die Mauern in Jericho niederlegte, der Daniel mitten unter den Löwen bewahrte. Jesus weiß, dass es sehr rasch gesagt ist, ich glaube, dass Gott die Mauern von Jericho zum Einstürzen brachte. Aber wie ganz anders ist die Lage, wenn ich selber vor Mauern stehe. Wenn ich glauben soll, dass Gott diese meine Mauern zum Einsturz zu bringen vermag. Und ich denke, Sie haben alle irgendwelche Mauern vor sich, die Ihnen gerade Schwierigkeiten machen. Mauern einer Krankheit, Mauern eines Unverstandenseins, Mauern, dass man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und jemand sagte mal, der Glaube beginnt erst da, wo aller Grund vorhanden scheint, ihn aufzugeben. Also vorher kann ich großartig sagen, ja, ich glaube. Aber wenn ich dann in einer Situation bin, wo ich eigentlich versucht bin, den Glauben aufzugeben, da zu glauben, das ist entscheidend. Ja, und darum redet Jesus weiter und er fordert diesen Glauben an Gott und an den, der jetzt vor ihm steht. Glaubet an mich. Glaube an Gott und an ihn, an Jesus Christus, das ist nicht zu trennen. Er fordert den Glauben an seine Person. In dem Moment, wo er im Begriff steht, für ihren Blick völlig verhüllt und unkenntlich zu werden. Gerade jetzt, wo sie eigentlich nur noch erschüttert ihr Angesicht von ihm abwenden können. Gerade jetzt in naher Erwartung des Kreuzes mutet er das ihnen zu. Bietet er ihnen an, dass sie an ihn glauben sollen. Das heißt festhalten, dass Jesus der Sieger ist. Sie haben nun 3 Jahre hindurch Jesu Wort gehört. Sie haben seine Taten gesehen. Zuletzt seinen Sieg über den Tod am Grab des Lazarus erlebt. Und es ist, als wenn Jesus ihnen zurufen möchte, daran haltet euch vertrauend. Und jetzt erleben sie die Macht der Welt und ihres Fürsten. Es kann alles verloren gehen, auch das Leben selbst. Irdischen Reichtum, Ehre, kann und will Jesus ihnen nicht versprechen. Aber er richtet den Blick nach vorne auf das Ziel der himmlischen Herrlichkeit. Er spricht davon, dass er in das Haus des Vaters geht. Aber nicht nur er, der Sohn wird dorthin gehen, wird dort ewig und gültig zu Hause sein. Nicht nur er findet da seinen Platz, nein. Jesus spricht ihnen nun dieses Wort zu: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Auch für sie, für seine Jünger. Und es bleibt bei dem, was er ihnen gerade erst so ernst gesagt hat. Jetzt können sie ihm noch nicht dorthin folgen. Es liegt noch ein langes Jüngerleben vor ihnen mit viel Arbeit, harten Kämpfen und vielfältigem Leiden. Dennoch, am Ende des Weges steht für sie dieses Haus des Vaters bereit. Ihr Bürgerrecht ist in den Himmel. Sie dürfen ganz gewiss sein und im Blick auf die kommende Herrlichkeit die Leiden der Gegenwart gering achten. So sagt es Paulus mal im Römerbrief. Auch wenn sie jetzt noch bange denken, ja, Jesus ist dann dort. Er hat dort wohl seine Heimat, aber wir? Finden wir den Weg dorthin? Finden wir unseren Platz? Da kann er ihnen nur versichern, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und so stellt Jesus seinen Jüngern und uns diese himmlische Welt als ein großes, bewohntes Haus vor, wie ein Mehrfamilienhaus. Und er sagt ihnen, in Gottes Reich ist Platz für jeden von euch. Und ich stelle mir das immer wieder so vor, als wenn da Wohnungen wären mit unserem Namensschild, mit meinem Namensschild, mit ihrem Namensschild. In den Himmel kommen heißt nach Hause kommen. Nach Hause. Heimkommen in das Haus des Vaters. Wir sind nicht hier zu Hause, sondern dort bei Gott und dem Vater und bei Jesus Christus, unserem Herrn. Und so möchte ich Jesus die Sehnsucht nach dem Vaterhaus wecken. Haben wir diese Sehnsucht? Jesus sagt ihnen, deshalb gehe ich nur mit diesem einen Ziel, um euch eine Stätte zu bereiten. Jesus geht durch den Tod hindurch, durch die Hölle ins Vaterhaus, um unseren Platz vorzubereiten. Ja, und damit ist sein ganzer Weg, sein ganzes Wirken zusammengefasst. Jesus bereitet vor. Er macht den Himmel bewohnbar. Er macht die Wohnung bezugsfertig. Der Ort im Himmel wird vorbereitet, sagt Jesus. Wie? So fragte mal jemand, mit Hammer, Säge, Tapete und Kleister, wie man so Wohnungen vorbereitet. Wie bereitet Jesus vor? Das Bereiten geschah am ersten Karfreitag, am Ostermorgen und bei der Himmelfahrt. Jesus, der Sohn, der hingeht in den Tod und zu unserem neuem Leben aufersteht, dieser Jesus ist der Grund unserer Hoffnung, so sagte mal Steffen Kern. Der Grund unserer Hoffnung, sodass schuldbeladene Leute, auch ein Verleugner wie Petrus, mit völliger Gewissheit diese Wohnungen erwarten können. Darum glaubet an mich, sagt Jesus. Manche Ausleger meinen, dieses Haus, von dem Jesus redet, von dieser Stätte, von der er redet, das ist eine ganze Stadt. Das ist das neue Jerusalem, eine Stadt von riesigem Ausmaß. Wie auch immer, wir werden es mal erleben. glaubet an mich. Und das letzte Ziel für die Jünger ist damit deutlich. Damit, wo ich bin, auch ihr seid. Jesus möchte uns bei sich haben. Damit, wo ich bin, auch ihr seid. Wir singen jetzt zwischendurch ein Lied. An den hoffnungslosen Tagen vor der ungewissen Zukunft. Jesus sagte, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Und der einzige Weg zum Ziel, ja, die Jünger begreifen nicht. Thomas gesteht, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Wer kein Ziel hat, hat auch keinen Weg. Was tut Jesus nun? Er erklärt ihm nicht noch einmal alles von vorne, versucht nicht mit langen Ausführungen ihm alles plausibel zu machen. Nein, er antwortet mit zwei Worten. So beginnt er seine Selbstoffenbarung mit dem semitischen Gottesbegriff. Ich bin. Ich bin. Damit ist für einen Juden alles gesagt. So stellte sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dem Mose in der Wüste im brennenden Dornbusch vor. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder nach semitischer Grammatik kann man es auch noch anders lesen. Ich bin, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich bin. Dieser geheimnisvolle und vollmächtige Name Gottes steht im Alten Testament 6.800 Mal in diesen 39 Schriften des Alten Testamentes. Während das Wort, das für Gott steht, Elohim, nur 2.600 Mal darin zu finden ist. Der ewig Seiende nennt sich also nicht Gott, sondern der Herr oder Yahweh. In unseren Übersetzungen steht meistens der Herr, im Hebräischen steht Yahweh. Und dieser trostvolle Name bedeutet der Treue, der immer derselbe bleibt, der sich nie verändert, der das Fundament unseres Daseins ist. Und Jesus benutzt diesen Namen Gottes des Alten Testamentes in seinen Selbstvorstellungen circa 50 Mal und bekennt damit, ich bin, der ich bin. In mir ist Yahweh. Der Schöpfer, Erlöser und Richter, Mensch geworden. Das muss man sich mal richtig vor Augen halten. Und das bezeugt auch sein Name, Jesus. Jesus bedeutet, Yahweh hilft, rettet, siegt. Und dieser Name steht über 900 Mal im Neuen Testament und ist das wichtigste Wort in den 27 Schriften des Neuen Testamentes. In diesen Worten ist unsere Hoffnung begründet. Und durch sie wird uns die Hoffnung gewiss. Ich bin. Und so bezeugt sich Jesus als der treue und unveränderliche Herr des neuen Bundes, der sich an sein sündiges Volk gebunden hat, aus allen Völkern. Jesus bezeugt sich als der, der sein heiliges Blut vergossen hat, das einmalig vergossene Bundesblut. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes und er macht damit deutlich, Jahwe, dieser ewige Gott ist im Sohn der Maria zu uns gekommen und hat den neuen Bund gestiftet. Er ist der einzige Helfer und Sieger in allen Problemen der Geschichte. Außer ihm gibt es keinen Retter. Und er führt uns zum Ziel der Geschichte und öffnet uns die Tür zu seinem Vater im Himmel. Jesus ist der lebendige Gott, der da ist, für uns, für immer. Und dieses Ich Bin überdauert die Zeit, sprengt unseren Horizont. Von diesem Ich Bin sind wir umfangen, getragen, erhalten, umsorgt, ewig umschlossen. Ich Bin, Anfang und Ende, Weg und Ziel, Himmel und Erde, Tod und Leben, Jesus Christus. Und damit weist Jesus nicht auf einen Weg, auf dem wir zum Vater durchdringen müssten. Er sagt auch nicht, ich lehre euch den besten Weg oder ich führe euch den geraden Weg. So kämen wir niemals zu Gott. Nein, er sagt, ich bin der Weg. In meiner Person ist die beste Lösung für alle Probleme erschienen. Durch mich, nur durch mich findet ihr Gott. Ihr müsst durch mich hineintreten. Er ist die Tür. In mich hineingefropft werden, Rebe am Weinstock. Ich allein bin der gerade sichere Weg, der von Gott herab zu euch gekommen ist. Kann man das denn wagen, sich selbst als einzige Lösung für alle Probleme anzubieten? Ja, Jesus sagt, ich allein bin der Weg. Er allein ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und wer sich an Jesus misst, der merkt seine eigene Mangelhaftigkeit und Sünde, der zerbricht. Kein Mensch ist in der Lage, in eigener Kraft und Ehrsucht den Weg zum Vater zu gehen. Es geht nur mit Jesus und in ihm. Er ist und bleibt unser einziger Weg und gibt uns Kraft und Recht, mit ihm zu gehen. Ich bin der Weg. Wer Jesus kennt, kennt den Weg. Das ist seine Antwort auf die Frage des Thomas. So einfach ist das, so exklusiv. Und Pfarrer Lütti sagte mal, gerade da, wo kein Weg mehr sichtbar sein wird, denn das Kreuz ist das Ende jeden Weges, gerade da ist Christus der Weg, der hindurchführt, hinüber von den irdischen Räumen zum Himmel. Ich bin der Weg. Mehr gibt es nicht zu sagen. Jesus weist uns diesen Weg und ebnet diesen einzigen Zugang zum Vater. Und es ist, als wenn er dem Thomas sagen wollte: Thomas, durch meinen Sühnetod am Kreuz wird der Weg frei. Der Weg wird geebnet, wenn ich rufe: Es ist vollbracht. Ich bin der Weg. Und ich bin die einzige Wahrheit, die zählt. Die Wahrheit, die Jesus bringt, ist keine Philosophie, keine Idee, sondern er selbst. Wir glauben an keine Religion, sondern an seine Person. Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Was ist Wahrheit? So fragen wir mit Pilatus. Wahrheit, wer kennt sie heute noch? Gibt es sie überhaupt? Heute, wo alles vernebelt, alles vermischt, alles durcheinander ist, wo wir nicht mehr wissen, wer Mann und Frau und wer Kind ist, wo man sich sein Geschlecht aussuchen kann, wo wir nicht mehr wissen, was Tag und was Nacht ist, nicht mehr wissen, was Sonntag und was Alltag ist. Peter Wiegand sagte mal: Das Wort Gottes lehrt die Fähigkeit zu unterscheiden, lehrt, was richtig und gut ist. Nur wer im Wort Orientierung sucht, der hat Orientierung auch in dieser Welt. Und nach dem semitischen Verständnis bedeutet das Wort Wahrheit vor allem Recht. Jesus hat das umfassende Recht Gottes für alle Menschen erfüllt. Noch mehr, die Bibel kennt keine unpersönliche Wahrheit, keine Wahrheit, die außerhalb von mir bliebe. Es gibt gegenüber der Wahrheit keine neutrale Position. Entweder ich bin in der Wahrheit oder ich bin außerhalb von ihr, dann bin ich in der Lüge. Genauso wie ich bin gerettet oder ich bin schon gerichtet. Er ist unser Recht geworden, da wir durch sein Blut als Gerechtfertigte vor dem ewigen Richter erscheinen werden. Er hat am Kreuz die Totalrechtfertigung für alle Menschen vollendet. Totalrechtfertigung. Das heißt, ich bin total gerechtfertigt, wenn ich an Jesus glaube. Wahrheit bezeichnet ein Entsprechungsverhältnis, eine Beziehung. Gott zu entsprechen, seinem Willen zu entsprechen, ganz mit ihm und seinem Wort und seinem Gebot übereinstimmen, das ist Wahrheit. Und nur wer ihm entspricht, ist in der Wahrheit. Und das kann man letztlich nur von einer Person sagen, nur von Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus am Vorabend, da die Lüge über ihn triumphieren wird. Wie sie in solch geballter Finsternis noch nie hat triumphieren können. Aber an diesem einen Ort ist ihr die Grenze gesteckt. Das Ende der Lüge ist da, wo Christus in Erwartung des Kreuzestodes sagt: Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. das einzige Leben, das bleibt. Ich bin das Leben. Und er offenbart sein Geheimnis. Wie der Vater das Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben. Jesus ist die ständig sprudelnde Quelle des geistlichen Lebens. Alle Eigenschaften Gottes, seine Liebe, seine Kraft, seine Herrlichkeit und sein ewiges Leben wohnen in ihm. Ich bin das Leben. Jesus hat uns nicht nur von der Last unserer Sünde befreit, sondern er will uns sein eigenes Leben heute schon geben, es tief in uns hineinsinken. Sein Kreuzestod gewährt uns das Recht zum Leben. Neues Leben, neue Lebensqualität, die bis in die Ewigkeit reicht. So verspricht Jesus: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das sagt der, der nur Stunden später als Leichnam ins Grab gelegt wird. Auch angesichts des Todes kann er seinen Jüngern sagen: Ich bin das Leben. Und wir sollten nie vergessen, dass wir das göttliche Leben nicht in uns selbst besitzen, sondern nur in Verbindung mit Jesus. Und so heißt es, an Christus zu glauben, an ihm festhalten, dass er der Weg ist, auch da, wo es keinen Weg zu geben scheint, dass er die Wahrheit ist, wo die Wahrheit am Kreuz hängt, dass er das Leben ist, wo auch Verwesungsgeruch sich zu verbreiten beginnt. Das heißt an Christus glauben. Darum, wer leben will, muss Jesus haben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht, als den Glauben an Jesus Christus. Nur Jesus ist vom Vater gekommen und deshalb kann auch nur er uns zum Vater zurückführen. Jesus Christus ist der Grund unserer Hoffnung und unserer Gewissheit. Und mit Jesus haben wir den Himmel im Herzen. Wenn wir nochmal zusammenfassen: Jesus, die einzige Hilfe, glaubet an mich. Der einzige Weg zum Ziel, die einzige Wahrheit, die zählt, das einzige Leben, das bleibt. Das hat Reinhold Rothe erfahren. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name ein Begriff ist. Er ist Jahrgang 1927, und in seiner Autobiografie erzählt er Stationen seines Weges. Von nationalsozialistischer Propaganda war er in seiner Kindheit geprägt. Und die letzten 3 Kriegsjahre erlebte der Jugendliche als Soldat. Und im Frühjahr 1945 kam er in amerikanische Kriegsgefangenschaft in die Normandie. Hunger und Verzweiflung bestimmten den Alltag. Aber dann gab es in seinem Leben in der Kriegsgefangenschaft eine Revolution. Er beschreibt es so: Bis dahin war ich auf der Welle der Masse mitgeschwommen, ein typischer Mitläufer, sagte, was alle sagten, dachte, was alle dachten, tat, was alle taten. Nur nicht aus der Reihe tanzen, nur nicht auffallen, nur nicht anecken. Und jetzt begann sich das zu ändern, ausgerechnet in der Kriegsgefangenschaft. In diesem Lager tauchten Vertreter des amerikanischen CVJM auf. Sie verteilten Bibeln und Neues Testament in Deutsch und manche von ihnen konnten perfekt Deutsch. Es waren freundliche, ihnen zugewandte Menschen. Da war kein Hass, keine Ablehnung, kein Zweifeln an ihrem Verstand zu sehen. Reinhold Rothe sah, wie diese jungen Leute mit Gott lebten und wie sie ihnen von ihm berichten wollten. Und er schreibt dann: Ich hörte Gedanken, die musste ich erstmal verdauen. Gott, ein Gott der Liebe, kein Racheengel. Er will Frieden stiften und keinen Krieg anzetteln. Er will Menschen versöhnen und nicht in Tötungsmaschinen verwandeln. Wenn ich das akzeptieren sollte, musste ich völlig umdenken. Und was sagten diese Amerikaner? Sie sagten: Prüft doch, prüft alles und das Beste behaltet. Nehmt euch Zeit, hier habt ihr Zeit. Probiert es aus, ob dieser Gott ein Lügner ist oder die Wahrheit spricht. Prüfen, reflektieren, nachdenken, das hatte er nicht gelernt. Weder im Elternhaus noch in der Schule, weder als Jungvolk noch als Soldat. Und er nahm sich Zeit. Zeit, das Buch aller Bücher zu lesen, zu hören, zu prüfen. Jeden Tag las er in seiner Bibel. Und schon bald fand sich die erste kleine Gruppe im Lager, um sich über das Gehörte auszutauschen. Ja, zu Hause hatten sie auch eine Bibel gehabt, gut sichtbar, unberührt im Schrank. Zu allen Mahlzeiten wurde gebetet und auch das Kalenderblättchen gelesen. Gott war für ihn existent, aber nicht lebensbestimmend. Er war der Schöpfer, aber nicht der Retter, dem ich mich verpflichtet fühlte, so schreibt er. Hier in der Gefangenschaft lernte ich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wer als Christ leben will, muss Gottes Wort lesen und sein Wort bedenken. Und er lernte, die Worte der Bibel auf sich selbst zu beziehen. Und wenn ich das Wort Jesu las, ich lebe und ihr sollt auch leben, dann konnte weder die Gefangenschaft noch der Tod das Ende sein. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, heute schon. Wer das glaubte, der schaute über den elektrischen Zaun des Gefangenenlagers hinaus. Und so mancher war in diesen elektrischen Zaun gelaufen, um seinem Leben ein Ende zu machen. Ja, Reinhold Rothe bezeugt, ich erlebte Aufbauspritzen, die den Menschen vom Scheitel bis zur Sohle revitalisierten. Wir, die wir in der Bibel lasen, wir gingen jetzt leichter, wir sprachen unbelasteter, konnten wieder lachen, obschon die Essensportionen und die Umstände nicht zum Lachen waren. Nun wurde ich im Kriegsgefangenenlager mit einer völlig neuen Sicht der Dinge konfrontiert. Mein Weltbild wurde auf den Kopf gestellt. Ich hatte die Nachrichten im Volksempfänger für das Evangelium gehalten, hatte alles geschluckt, nicht nachgedacht, hatte geschwiegen und weggesehen. Erst jetzt wurde mir bewusst, nun ernten wir, was wir gesät hatten. Ich erlebte diese kopernikanische Weltkehrtwende in dieser Gefangenschaft, diesen radikalen Wertewandel. Ich lebte auf, fühlte mich wie befreit. Und es ist nicht leicht zu beschreiben, wie ein ganzer Mensch vom Scheitel bis zur Sohle umgekrempelt wird. Die Botschaft der Bibel weckt Lebensfreude, fördert die Zukunftshoffnung, bringt uns buchstäblich in Bewegung. Unsere ganze kleine Gruppe wurde sichtbar und fühlbar verändert. Als Deutschland im Mai 1945 kapitulierte, brach für uns keine Welt zusammen. Nein, wir beteten gemeinsam, dass Deutschland die Kraft finden möge, aus Asche, Trümmern und Verzweiflung einen neuen, besseren Staat in Recht und Freiheit aufzubauen. Wir waren nicht euphorisch. Doch wir waren verwandelt und verändert. Jemand von ihnen hatte es lächelnd so formuliert: Gottes Wind war in unsere morschen Knochen gefahren. Und sie sangen mit Inbrunst: Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Er nährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot. Und dann bezeugt er, dass er jetzt über 70 Jahre später diesen Choral nur mit Tränen in den Augen singen kann. Wenn Gott einen Menschen erfasst, erfasst er den ganzen Menschen, nicht nur das Herz, nicht nur den Kopf. Nein, Gottes Geist berührt jede Körperzelle und das ist wörtlich zu verstehen. Er sagte, ich bin mit 123 Pfund in die Gefangenschaft gekommen und habe sie im Herbst 1945 mit 123 Pfund verlassen. Viele magerten ab, viele brachen zusammen. Aber der feste Glaube und die unbedingte Zuversicht hielten meinen Organismus gesund. Wer ihn in sich aufnimmt, wird satt. Wer aus ihm lebt, verspürt keinen Hunger. Das ist keine Theorie, keine eingeredete Wahrheit. Das ist die Wirklichkeit, die jeder erfahren kann, der sich auf Jesus Christus verlässt. Und als er aus der Kriegsgefangenschaft dann heimkam, er war ja mit einer der Jüngsten, und wurde ziemlich bald dann entlassen. Da brannte sein Herz für Jesus und dann wollte er sein Leben Jesus zur Verfügung stellen. Er wurde Jugendreferent. Er wollte den jungen Leuten weitergeben, was ihm selber so wichtig war. Dann wurde er Sexualpädagoge des CVJM, Leiter einer kirchlichen Beratungsstelle. Und später prägte er als Referent, Dozent und Autor die christliche Öffentlichkeit und eine neue Generation von Seelsorgern. In der Kriegsgefangenschaft hatte er Jesus kennengelernt und das hat sein Leben umgekrempelt. Und es waren noch andere. Anton Schulte zum Beispiel hat in Schottland Jesus kennengelernt durch die offenen Brüder. Und später hat er das Werk Missionswerk Neues Leben gegründet. Oder Ernst Vatter, der spätere Missionsdirektor von Lebenzell, hat in der Kriegsgefangenschaft seinen ersten Impuls bekommen, umzukehren, Jesus zu suchen. So weiß Gott, was er tut. Und ich denke immer, das weiß er jetzt auch in der Ukraine. Auch wenn das alles so furchtbar ist und man den Eindruck hat, was soll da noch Gutes kommen, wenn alles in Schutt und Asche zerfällt? Aber unser Herr sieht den Einzelnen. Er weiß, was er tut. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, und wir danken dir so, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort verändert, weil du uns veränderst und dass du uns den Weg frei gemacht hast zum Vaterhaus, dass wir wissen dürfen, wohin wir gehen, dass keiner von uns im Dunkeln herumtappen muss, sondern jeder wissen darf, er ist der Weg zum Vater. Ich weiß ihn, ich habe ihn, wenn ich an Jesus glaube. Herr Jesus, danke. Danke, dass du mit deinen Jüngern so offen geredet hast und dass du auch mit uns redest. Du bist der Herr, der auch unser Leben umkrempeln will. Und so geh mit uns auch in diese Woche. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir singen noch einmal dieses Lied, jetzt ganz vor der ungewissen Zukunft. Ja, das wünsche ich Ihnen, dass Sie in dieser kommenden Woche und darüber hinaus immer wieder neu Gott vertrauen und daran denken, euer Herz erschrecke nicht. Jesus ist größer. Nächste Woche wieder Bibelstunde, nächsten Sonntag, und vielen Dank Dorothee Mann und Herr Bühler an der Technik und Ihnen eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.